Okay, lasst uns doch mal mit so einem kleinen Urlaubsgedankenexperiment starten. Ihr dürft euch jetzt irgendein Land aussuchen, völlig egal, in dem ihr gerne Urlaub machen möchtet. Hier reist ihr hin, lasst es euch so richtig gut gehen, ihr lasst die Seele baumeln, ihr geht abends gut essen. Na, in welchem Land seid ihr gerade? Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, ein Großteil von euch hat sich ein warmes Land im Süden ausgesucht. Stimmt das? Ja gut, eine 100%-Quote hat man ja irgendwie nie. Also ein paar wird es vielleicht gerade auch in den Norden verschlagen haben. Aber ich kann ja mal von mir selbst ausgehen. Für mich war Urlaub und Reisen bis vor ein paar Jahren immer noch so ganz klar mit Sommer, Sonne, Wärme, Süden verbunden. In den letzten, ich würde sagen, 4 bis 5 Jahren hat sich das Blatt für mich gewendet. Okay, es klingt jetzt pathetisch, aber vielleicht ist es das auch. Ich bin großer Skandinavien-Fan geworden, habe so richtig die Schönheit des Nordens für mich entdeckt. Wir waren in Schweden, in Norwegen, mehrfach in Finnland, zum Teil auch wirklich im knackigsten Winter. Also Reisen und Urlaub hat seitdem für mich auch gar nicht mehr unbedingt was mit Sommer zu tun und warmen Temperaturen. Und im Gespräch mit anderen habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Reaktionen kommen wie, ach, da wäre ich jetzt irgendwie gar nicht so drauf gekommen. Und mir werden sehr ähnliche Fragen gestellt. Darum möchte ich heute mal so einen Vergleich aufstellen. Urlaub im Norden beziehungsweise Urlaub im Süden. Damit das Ganze aber wirklich auch einigermaßen vergleichbar bleibt, würde ich das in dieser Folge jetzt gerne auf Europa begrenzen. So, und jetzt kommt der Knaller. Ich habe nämlich eine kleine Ankündigung für euch. Ich werde in dieser Folge nicht nur alleine was erzählen, sondern bekomme die Unterstützung von absoluten Nordeuropa-Expertinnen. Von Laura und Tori vom Nest Norwegisch Podcast. Sie sind zwei Deutsche, die mittlerweile seit vielen, vielen Jahren in Norwegen leben und einiges zu erzählen haben. Und von meiner lieben Freundin Rahel. Auch sie hat absolute Nordexpertise, weil sie eine Zeit lang in Schweden gelebt und studiert hat. Ich freue mich wie sonst was. Es ist mir ein großes Fest, dass ihr heute dabei seid. Und jetzt aber erstmal ein großes herzlich willkommen an euch, die zuhören, zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Ich bin Kira und von mir gibt's heute so ein bisschen Entscheidungshilfe dafür, ob die nächste Reise in den Süden oder vielleicht doch lieber in den Norden Europas gehen soll. Mega schön, dass du da bist und jetzt geht's los. Um jetzt mal so ein erstes Gefühl für die Unterschiede zwischen Norden und Süden zu bekommen, würde ich gerne mit dem Thema Essen starten. Ich glaube, da fühlt jeder was, oder? Aber es gibt noch einen kleinen Disclaimer. Sowohl die südlichen Länder als auch die skandinavischen Länder, die unterscheiden sich kulinarisch natürlich auch nochmal untereinander. Das wird jetzt hier nur den Rahmen sprengen, da jetzt nochmal ganz im Detail auf jedes einzelne Land einzugehen. Deswegen geht es hier heute eher so um die Gemeinsamkeiten, die die Länder haben. Und wenn wir später dann doch noch ein bisschen konkreter werden, dann bezieht sich das aber immer jeweils nur auf das Land, über das wir auch gerade sprechen. Wir gucken mal auf den Süden. Wenn ich so an die mediterrane Küche in Italien, Spanien, Griechenland denke, dann denke ich vor allem an sehr frische Zutaten aus dem eigenen Land, an Tomaten, Zucchinis, Melonen, ich denke an frische Gewürze, Rosmarin, Thymian, ach, ich riech's gerade, an frisches Olivenöl, Aprikosen, die frisch vom Feld gepflückt wurden. Und teilweise gibt's auch, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, diese Stände, die dann wirklich direkt an den Feldern stehen, wo die Produkte oft zu günstigen Preisen verkauft werden, weil eben keine Transportwege anfallen. Die Länder sind, finde ich, auch sehr stolz auf ihre eigene Küche. Und gerade wenn man so in unseren deutschen Supermärkten ist, ist das ja häufig auch ein Qualitätsmerkmal. Irgendwie Olivenöl aus Italien oder Hirtenkäse aus Griechenland, spanische Tomaten. Das sind ja alles diese Schlagworte, die einen dann dazu verleiten, zuzuschlagen. Und zu diesem ganz klassischen Sommerurlaub im Süden gehört, finde ich, auch immer so, abends nochmal essen zu gehen. Ist, glaube ich, für ganz viele Teil der Experience. Der Tag kühlt sich so ein bisschen ab, man hat nochmal frisch geduscht, zieht sich was Schönes an, fühlt sich irgendwie auf einmal wieder so ganz frisch und dann geht man essen. Und vielleicht geht man in die familiengeführte Trattoria, die urige Taverne nebenan oder in die stylische Tapas-Bar. Und das ist, finde ich, so ein ganz, ganz typisches Gefühl, was irgendwie zum südlichen Reisen dazugehört, weil die Küche auch einfach so großartig ist. Und jetzt lass uns doch mal auf den Norden gucken. Da ist das Thema Essen und Lebensmittel wirklich eine andere Hausnummer. Ich habe da so ein paar Erfahrungen gemacht. Viel tiefer drin im Thema stecken aber Laura und Tori. Beide leben nämlich mittlerweile seit 10 bzw. 14 Jahren in Norwegen. Einige Jahre davon in Oslo. Und in ihrem Podcast sprechen sie darüber, wie sich das Leben als Deutsche in Norwegen so anfühlt. Ja, es ist wirklich ultra interessant. Also ich kann euch ihren Podcast Nesten Norwegisch auch einfach nur ans Herz legen. Und die beiden haben uns eine Soundmessage geschickt, damit wir mal so ein bisschen checken, wie das denn eigentlich mit den Lebensmitteln, mit dem Essen gehen und dem Kochen und so in Norwegen läuft. Wir hören mal rein.
Hi Kira, hier sind Tori und
Laura
vom Nesten Norwegisch Podcast, ein Podcast, der sich um das Leben in Norwegen dreht. Und du hast uns ja gefragt, wie das so mit dem Essen ist in Norwegen. Und da haben wir sogar schon mal eine eigene Podcast-Folge zu gemacht. Aber wir erzählen dir auch gerne für deinen Podcast nochmal so ein bisschen, wie wir das so wahrnehmen. Also es gibt ja immer das Gerücht und es bewahrheitet sich ja auch, dass die Auswahl im Supermarkt relativ klein ist. Das liegt unter anderem daran, dass Norwegen nicht in der EU ist und die Zölle sehr hoch sind. Aber dass natürlich hier oben auch nicht so wahnsinnig viel produziert wird, wie jetzt schöne Cherry-Tomaten oder Mangos oder Bananen.
Wir haben Kartoffeln.
Wir haben Kartoffeln und rote Beete und Zwiebeln. Und ich muss auch sagen, dass ich glaube, also 60% von dem, was die Norweger so in einem klassischen Einkaufswagen haben, ist tatsächlich hochverarbeitetes. Also sehr viel Pulver, Soßen und Fertigessen und gefrorene Schöttboller und solche Geschichten. Also ja, so ein Gang in den normalen Supermarkt um die Ecke ist schon etwas langweilig, oder Laura?
Ist ein bisschen langweilig und ernüchternd auch. Also es gibt auch einfach nicht alles. Also nee. Das finde ich auch ein neues Gefühl oder fand ich damals, als man nach Norwegen kam, ein neues Gefühl, dass man Dinge, aus die man für deutsche Rezepte des Häufigeren mal braucht, einfach nicht bekommen kann. Zum Beispiel Mohn oder Sauerkirschen. Also die gibt es dann schon, aber das ist ja wirklich eine Delikatesse für einen horrenden Preis.
Ja.
Also ja, es ist sehr eingeschränkt, wenn man sich einmal darauf einlässt. Auch ein bisschen befreiend, weil man muss sich nicht mit vielen Wahlmöglichkeiten auseinandersetzen.
Nee, und das ist eben auch das Ding. Es gibt ja immer diese große Geschichte, dass Lidl irgendwann mal versucht hat, sich hier in Norwegen zu etablieren und es hat überhaupt nicht funktioniert. Unter anderem, weil die Norweger einfach nicht so gern exotisch einkaufen. Die haben einfach den einen gelben Käse und den anderen braunen Käse und die Milch und die Marke und das sind dann so diese Anbieter, die es gibt und die werden dann für immer und ewig gekauft. Also wenn du den Kühlschrank bei anderen Norwegern aufmachst, sieht es auch irgendwie überall so ein bisschen gleich aus.
Ja, und du bist ja ein Reisepodcast, also wollen wir das mal ein bisschen aufs Thema Reise münzen. Es ist lustigerweise so, dass die Deutschen hier schon den Ruf weg haben, mit ihren vollgepackten Wohnmobils und dem kompletten Aldi-Sortiment aufzuschlagen. Naja gut, es hat aber eben auch einen Grund, weil die Dinge hier sind sehr teuer.
Ja.
Und dementsprechend alle, die nach Norwegen reisen wollen, kann man den Tipp eigentlich auch ganz ungehemmt weitergeben. Bringt euch mal so die Basis mit und dann kann man hier immer noch mal einkaufen gehen.
Für frische Sachen.
Fisch
zum Beispiel, Gemüse, ja. Wo ja gerade auch der Euro so stark ist und die Krone so schwach, dass es nicht mehr ganz so teuer ist für euch, aber trotzdem vor allem Alkohol ist natürlich auch, hat natürlich eine höhere Steuer, auch Zucker ist auch hier höher besteuert als in Deutschland. Diese Sachen sind schon ein bisschen teurer. Was ich nochmal so interessant finde, ist, dass einfach, klar, es gibt weniger Auswahl, aber ich finde auch insgesamt die Essenskultur ist ein bisschen begrenzter. Also es gibt ein sehr kleines Spektrum an Gerichten, wenn du zum Beispiel auf Geburtstagen bist oder auf Märkten oder so, sind dann eben oft die Würste, die Waffeln, die Zimtschnecken, die Brownies. Aber so, wenn man in Deutschland ist, man merkt so, boah, hier hat jemand was ganz anderes ausprobiert oder irgendwie mal so was gefused oder so. Das ist hier schon, die Norweger sind irgendwie so happy mit ihren totalen Basics, ne? Ja. Also es sind dann wirklich immer diese Waffeln oder immer diese Tacos. Und das vermisse ich schon in Deutschland, also aus Deutschland.
Auf jeden Fall, die Auswahl ist begrenzter und gleichzeitig jeder, der hier zu Besuch ist, muss unbedingt Kanelbolle essen. Mm. Also Zimtschnecken sind wirklich ein Traum in den meisten, also jetzt nicht hier bei der Tanke gekauft. Ne?
Aber so handgemacht, mit Sauerteig zum Beispiel gibt es hier dann auch so ein paar eigene Kreationen. Ja, das ist dann schon schön. Was nochmal so mein Tipp wäre, also ich finde schon, dass es in Oslo vor allem und bestimmt auch in anderen größeren Städten in Norwegen sehr gute Restaurants mittlerweile gibt, weil das schreiben die sich auch auf ihre Fahnen, ne, dass es auch immer mehr gut ausgebildete Köche hier gibt und dass es auch wirklich wichtiger wird. Da wäre mein Tipp an vor allem Reisende, immer den Ratschlägen von Experten, also am liebsten zum Beispiel von Zeitungen zu folgen. Also Aftenposten hat so eine eigene Zeitschrift, die heißt Wink, da kann man immer super gute Anmeldungen von so Restaurants lesen. Geht auf keinen Fall in so Touri-Buden, die es finde ich gar nicht so unbedingt viel gibt. Also so totale Touristenfallen, wie das jetzt irgendwie in Rom zum Beispiel bestimmt der Fall ist. Obwohl man schon sagen muss, dass die klassischen Sommerrestaurants auch dann so Burger, Fischsuppe und Pizza haben. Ne? Also man macht schon oft so die Speisekarte auf und ist so ein bisschen enttäuscht.
Ja, ich glaube, mein Tipp wäre generell, nicht so oft essen gehen und dafür dann besonders. Weil ich finde schon, dass wir extrem gute Restaurants haben, wie du gerade auch sagst. Es gibt ja auch neue, die Michelin-Sterne gewonnen hat und so. Also es gibt echt eine coole Auswahl. Es kostet aber viel Geld. Und ich finde, wofür man unverhältnismäßig viel Geld bezahlt, sind so diese, ja, ich kaufe mal eben eine Spaghetti Bolognese oder eine Pizza oder dieses so zwischendurch, weil man einfach gerade da ist und jetzt irgendwie Hunger hat. Ja. Und das würde ich mir fast versuchen zu sparen und da selber zu kochen und dann dafür richtig geil essen zu gehen.
Ja, und das kann man auf jeden Fall hier.
Ja.
Ein kleiner Einschub von meiner Seite. Gregor und ich waren mal in Tromsø, ganz oben im Norden Norwegens, und wir hatten Lust auf zwei Pizzen. Ganz normale Standardpizzen, die waren sehr lecker. Wir haben aber insgesamt 60 Euro dafür bezahlt. Yep, zurück zu Laura und Tori.
Noch eine ganz kurze Mini-Geschichte sind nochmal so die Matpakke, das ist ja auch so typisch norwegisch, also die Brotzeit oder die Butterbrotdosen, die es hier sowohl für Kinder im Kindergarten als auch für Erwachsene, 60-plus-Jährige bei der Arbeit gibt. Die Norweger nehmen dann gerne ihre belegten Brote mit so einem Mellomlachspapier. Das ist eigentlich so ein kleines Stückchen wie so Backpapier, was man zwischen die Brote legt, weil Doppeldecker-Sandwiches, das machen die Norweger nicht.
Das machen sie nicht, ist zu viel.
Ja, sie schmieren wirklich ihr Brot, machen da eine Lage Porleg, also Aufstrich oder Schinken oder so drauf, und dann kommt dieses Papierchen und dann kann man sozusagen seine ganzen Sandwiches stapeln. Dazu gerne ein hartgekochtes Ei, ein Glas Milch, und dann ist die perfekte Matbacke doch rund.
Genau, und natürlich eine kleine Schokolade für den Abschluss.
Ja, genau.
Oh Mensch, so ein Schokolädchen, ja, hätte ich jetzt auch Lust drauf. Verschiebe ich auf später. Eine kleine Ergänzung noch, das, was Tori und Laura jetzt gerade gesagt haben, bezieht sich natürlich auf Norwegen, ne? Also Schweden und Finnland zum Beispiel sind ja in der EU. Da ist es im Supermarkt dann schon nochmal etwas anders. Was ich aber schon festgestellt habe, also ich war in beiden Ländern auch schon im Supermarkt shoppen, und da ist es schon auch teurer als in Deutschland. Ich glaube, das können wir allgemein festhalten. Als nächstes möchte ich mit euch über die Lichtverhältnisse sprechen. Ich glaube, in Südeuropa ist einem das so ganz intuitiv klar. Tagsüber ist es hell, nachts ist es dunkel, und das verändert sich das Jahr über auch nicht so stark. Also klar, auch im Sommer werden hier die Tage etwas länger, im Winter werden sie etwas kürzer, aber es hält sich einigermaßen in Grenzen. In Nordeuropa hingegen ist das mit dem Licht wirklich eine ganz andere Geschichte. Dafür muss ich ganz kurz ausholen. Also, je näher ein Land am Äquator liegt, desto gleichmäßiger sind Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Also direkt genau mitten auf dem Äquator hast du immer 12 Stunden Helligkeit und 12 Stunden Dunkelheit am Tag. Das ist das ganze Jahr über gleich. Und ich habe das gerade nochmal nachgelesen, Sonnenauf- und Sonnenuntergang sind jeden Tag exakt um die gleiche Uhrzeit. Nämlich morgens um 6 geht die Sonne auf und abends um 18 Uhr geht sie wieder unter. Jeden Tag 365 Tage im Jahr. Das ist die eine Seite. Je näher ein Land jetzt aber an den Polen liegt, also am Nordpol oder am Südpol, desto stärker verändert sich die Tageslänge im Laufe des Jahres. Also die Uhrzeiten von Sonnenauf- und Sonnenuntergang verschieben sich extrem, immer je nach Jahreszeit. Deswegen muss man sich auch als Reisender oder Reisende in Nordeuropa bzw. Skandinavien wirklich auf extreme Lichtverhältnisse einstellen. Für den Winter bedeutet das extrem kurze Tage. Hier geht die Sonne zeitweise gar nicht mehr auf. Das nennt man auch Polarnacht. Und je nördlicher man ist, desto länger hält diese Phase an. Ich habe das schon ein paar Mal miterlebt. Das ist wirklich ein spezielles Erlebnis, da im ganz hohen Norden bei totaler Dunkelheit zu sein. Das ist was, das sollte man vielleicht einfach mal mitgemacht haben. Ja, wobei ich den Begriff totale Dunkelheit, ich habe ihn jetzt gerade so benutzt, schon nochmal korrigieren möchte. Je nachdem, wo ihr seid und zu welcher Woche im Dezember, das ist der dunkelste Monat, ihr da seid, verändert sich das Licht auch nochmal stark. Also selbst im Dezember wird es von Woche zu Woche nochmal dunkler. Und auch wenn die Sonne nicht mehr aufgeht, so haben wir es zumindest erlebt, hat man für ein paar Stunden so ein leichtes Dämmerlicht. Also wir waren wirklich schon zum dunkelsten Tag des Jahres ganz oben im Norden Lapplands. Und selbst da konnten wir für ein paar Stunden zumindest was sehen. Und es sieht immer so ein bisschen so aus, als wäre die Sonne vor einer Stunde untergegangen und der Horizont, der leuchtet noch so ein bisschen nach. Und was ich so besonders daran finde, diese Lichtstimmung, dieses Farbspektrum, das ist einfach anders als alles, was ich jemals irgendwo anders an Sonnenuntergängen gesehen habe. Es ist alles in so ein rosa, pink, fast lilafarbenes Licht getaucht. Es wirkt so surreal. Du hast wirklich das Gefühl, du stehst gerade in einem Instagram-Filter. Vielleicht kann man es so am besten beschreiben. Und es ist einfach ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein paar Fotos davon posten. Unter Schlendern und Reisen findet ihr mich auf Instagram. Ja, guckt euch das an und es macht auf jeden Fall große Freude. Wobei dieses wenige Licht, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, auch so ein paar Herausforderungen mit sich bringt. Wir waren zum Beispiel im letzten Dezember für 10 Tage in Nordfinnland. Und ach, naja, dieses fehlende Tageslicht, das macht schon auch was mit dem Körper. Also ich glaube, nach einer Woche oder so haben wir schon irgendwie das Gefühl gehabt, müder zu sein, als wir es normalerweise sind. Es hat natürlich damit zu tun, dass wir uns so im normalen Alltag ganz viel unserer Energie auch über das Tageslicht ziehen. Und wenn das nicht mehr da ist, fehlt das auf jeden Fall. Deswegen vielleicht als Tipp, sich ein paar Vitamin-D-Tabletten mit einzustecken. Ich glaube, das ist bei so einem Urlaub jetzt vielleicht noch gar nicht mal so nötig. Aber wenn man längere Zeit da oben verbringt, ist das, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Tipp. Vitamin D. Die zweite Sache, die diese spezielle Lichtsituation mit sich bringt, ist, dass man schon ein bisschen mehr planen muss. Also wir haben auch anfangs mal den Fehler gemacht, so in den Tag hineinzuleben. Und dann hast du aber nur diese 3 Stunden Helligkeit. Ja, und in diesen 3 Stunden saßen wir am Frühstückstisch oder haben, weiß ich nicht, uns gerade angezogen und dann so gemerkt, ach nee, das müssen wir schon ein bisschen besser nutzen. Und gerade wenn du so Aktivitäten vorhast, eine schöne Wanderung oder wir haben uns mal so E-Bikes, Winter-E-Bikes ausgeliehen und so, das sind Dinge, die möchtest du natürlich auch im Hellen machen. Deswegen sind wir dann immer so, es ist glaube ich auch sehr deutsch, dass wir uns am Vorabend einmal hinsetzen mit einem Blatt Papier und einem Stift an den Tisch und rechnen einmal, von wann bis wann haben wir dieses helle Zeitfenster, wann müssen wir wo sein, die Fahrten müssen mit einberechnet werden, also irgendwie nochmal eine Stunde vorher los und damit sind wir dann ganz gut gefahren. Ja, ich glaube, wenn man da lebt, hat man das intuitiv irgendwie ein bisschen besser drauf, aber wenn man nur einmal zum Urlaub machen da ist, ist das glaube ich ein guter Tipp. Ja, im Sommer hat man jetzt einfach das krasse Gegenteil. Hier gibt es die sogenannte Mitternachtssonne. Das heißt, die Sonne ist wirklich 24 Stunden am Tag sichtbar. Sie wandert zwar irgendwann mal so Richtung Horizont, statt unterzugehen, geht sie aber einfach wieder nach oben. Und je nördlicher man ist, desto länger ist auch diese Zeitspanne, in der es diese Mitternachtssonne gibt. Jetzt muss ich gestehen, ich war noch nie zur Mitternachtssonne in Skandinavien und kann euch da ehrlich gesagt auch gar keine Tipps zu geben. Aber dafür gibt es heute ja Tori und Laura, die habe ich einfach mal gefragt, was sie so empfehlen würden, wie man besonders gut und unbeschadet durch diese sehr helle Zeit kommt.
Und mein Tipp ist, wenn ihr in den norwegischen Sommer kommt und es ist wahnsinnig hell, also nehmt auf jeden Fall eine Schlafbrille mit, vor allem wenn ihr keine guten Gardinen habt, das ist so mein Tipp. Und ich merke jetzt ja selber auch, da haben wir auch schon öfter in unserem Podcast drüber gesprochen, ich finde es unheimlich schwierig ins Bett zu gehen, weil es eben noch um 11, 12 so hell ist und da ist mein Tipp, geht trotzdem ins Bett. Weil ich finde, sobald man dann im Bett ist und die Gardinen vorhat und vielleicht ein Buch liest, wird man ja trotzdem müde, ne? Um 10:30 oder so. Aber wenn man dann so im Wohnzimmer sitzt und so total alles noch total hell ist, dann will man auch nicht ins Bett gehen.
Nee, das ist richtig. Ich glaube, es ist eine Entscheidung. Ne? Es ist wirklich so dieses, ich entscheide mich jetzt, die Gardinen zuzuziehen und jetzt ist Nacht und das erfordert ein bisschen mehr Disziplin, aber lohnt sich. Aber was man auf jeden Fall auch machen sollte, klar, man sollte sich die meiste Zeit dafür entscheiden zu schlafen, aber einmal um 12 Uhr nachts schwimmen zu gehen in quasi noch Sonnenschein, das ist auch ein Muss.
Das ist auch ein Muss. Hast du noch einen Tipp für die Dunkelheit, die lange Zeit der Dunkelheit?
Hört euch gute Podcasts an. Im Westen Norwegisch ist da so ein Tipp und bringt euch ein Buch mit. Denn gerade die Richtung Norden wollen, vielleicht für die Nordlicht-Expeditionen und so, die Tage sind schon ein bisschen lang, wenn draußen so viel kalt ist.
Ja, also macht es euch, vor allem, wir haben ja ein Baby mit im Podcast, ist doch erlaubt. macht es euch gemütlich, macht den Kamin an, trinkt einen Kakao, nimmt ein bisschen Handarbeit mit oder so. Und mein großer Tipp, wenn man hier lebt, vor allem Beleuchtung. Ja, die Norweger sind einfach super flink darin, schöne Beleuchtungsmöglichkeiten zu schaffen, vor allem auch draußen. Also dann so haben die ihre Balkone immer mit so schönen Lichterketten, die auch jetzt nicht irgendwie ein hässliches Neonlicht haben, sondern wirklich warmes, schönes, orangenes Licht. Die U-Bahn-Stationen sind schön beleuchtet. Also du hast das Gefühl, wenn die dann hier das Licht anmachen im Dunkeln, dann ist es auch schönes Licht und gemütliches Licht.
Stimmt.
Also darauf zu setzen. Und lernt Skilaufen, macht die Schneeaktivitäten mit, denn jetzt auch der letzte Winter war ja auch richtig, richtig schnee-heavy und da ist es dann schon schön, wenn man so ein bisschen bei den Winteraktivitäten mitmachen kann.
Was man auf jeden Fall auch super vergleichen kann, sind die Temperaturen im Norden und Süden. Wobei man sagen muss, extreme Temperaturen gibt es mittlerweile überall. Also gerade im Süden. Ich habe jetzt gelesen, der Sommer 2023 war wohl der heißeste Sommer seit Aufzeichnungsbeginn. Ich meine, wir erinnern uns alle an Hitzewellen, Dürre, Trockenheit. Temperaturen von über 40 Grad waren keine Seltenheit. Und Gregor und ich waren vor 2 Jahren, also ist jetzt auch schon ein bisschen her, in Italien. Und wir waren wirklich erschrocken, wie viele brennende Felder wir gesehen haben. Brennende Felder, Wälder. Also es ist kein Tag vergangen, an dem wir nicht irgendetwas haben brennen sehen. Es gab dann auch teilweise eine krasse Rauchentwicklung. Und selbst wenn du keinen Brand gesehen hast, hast du zumindest irgendwo einen gerochen. Also es lag auch so richtig in der Luft. Teilweise war es richtig diesig. Und einmal war es dann so krass. Also es war ein riesengroßes Feuer, was da direkt neben der Straße an einem kleinen Wald war, dass wir die Feuerwehr angerufen haben. Und die waren wirklich tiefenentspannt. Also die haben dann gesagt, ja, ach, was sollen wir sagen? Das ist jetzt irgendwie schon der 5. Brand in der gleichen Region. Wenn wir später noch Zeit haben, kommen wir mal vorbei, sagen Sie mal, wo es ist. Ja, damit haben wir nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Was die uns dann noch erklärt haben, war, solange ein Feld brennt, was irgendwie auch durch Straßen eingekesselt ist, ist es immer nicht so schlimm, weil dann das Feld meistens einmal abbrennt. Aber durch die Straße hast du ja eine Barriere, dass das Feuer zumindest nicht weitergehen kann. Aber wohlfühlen tut man sich dabei nicht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. In Nordskandinavien ist es natürlich das krasse Gegenteil. Hier gibt es noch so einen richtigen Winter. Es ist so unglaublich kalt. Also wir haben schon Temperaturen von, das krasseste war, minus 37 Grad erlebt. Das ist einfach nur verrückt. Vor allem, wenn man gerade aus dem warmen Haus kommt und raustritt und dann dieser erste Atemzug von dieser klirrenden Kristallluft in der Lunge. Du hast wirklich das Gefühl, dir stockt der Atem. Ich finde das auch immer so lustig, weil so die kleinen Härchen in der Nase einfrieren, Wimpern frieren ein. Wenn dir Haare aus der Mütze gucken, wenn du längere Haare hast, frieren die auch ein. Alles ist voller Eiskristalle. Kleidung kann einfrieren, wenn du zum Beispiel in den Schal atmest oder so. Das ist schon ein krasses Erlebnis und es braucht natürlich auch ein bisschen Vorbereitung. Also einfach mal Koffer packen ist eher schlecht. Ich empfehle Merino-Unterwäsche, die hat mir immer sehr gute Dienste geleistet. Ja, und muss natürlich warme Sachen dabei haben, wobei man sagen muss, gerade wenn ihr in etwas touristischeren Orten seid, könnt ihr da mittlerweile auch so richtig dicke Thermoanzüge und so leihen und auch Schuhe und so. Ja, aber gerade so Unterwäsche und so, die will man ja irgendwie von sich selber haben. Na gut, jetzt habe ich euch mit dem Sommer im Süden und dem Winter im Norden natürlich auch die beiden Extreme rausgesucht. Es gibt natürlich auch einen Sommer in Skandinavien und der ist auch richtig schön warm. Also ich habe jetzt gerade mal in Stockholm geguckt, in Schweden. Das liegt so, naja, so südlich im mittleren Bereich von Schweden. Und da kann es im Sommer Temperaturen von 20 bis 25 Grad geben. Selten wird wohl auch mal die 30 Grad Marke geknackt. Das ist aber schon eher, ja, selten. Insgesamt können wir uns, glaube ich, darauf verständigen, dass ein Sommerurlaub im Süden Skandinaviens sehr, sehr angenehm ist, also was die Temperaturen angeht. Und ich habe mir jetzt eben mal noch so ein paar Berichte durchgelesen von Reiseexperten und Expertinnen. Und die geben die Prognose, dass immer mehr Menschen ihren Sommerurlaub in den Norden verlegen werden. Also gerade auch Menschen, die sonst klassischerweise in den Süden gefahren sind, weil es denen einfach zu heiß wird. Und es gibt mittlerweile sogar einen Namen für diesen Trend, Coolcation. Also cool wie kalt und Cation von Vacation, also kühler Urlaub, wenn man es so übersetzen will. Ich habe in diesem Zuge auch noch eine spannende Studie von Booking.com gefunden. Da wurden Menschen so ein bisschen zu ihrer Urlaubsplanung für 2024 befragt. Und über die Hälfte, also 51%, haben gesagt, dass der Klimawandel bei der Reiseentscheidung für 2024 eine wichtige Rolle spielt. Also mehr als die Hälfte wollen demnach ihren Urlaub an einem kühleren Ort verbringen. Das finde ich schon irgendwie krass. Also da hat sich, glaube ich, der Trend ganz schön verändert in den letzten Jahren. Als letzten Punkt würde ich gerne nochmal mit euch über die Mentalität im Norden bzw. Süden sprechen. Wobei ich wirklich eine Sache, die ist mir ganz, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Wir wollen niemanden in eine Schublade stecken. Es gibt in jeder Region dieser Welt sowohl extrovertierte als auch introvertierte Menschen. Jeder Mensch ist anders, das ist völlig klar und das steht hier über allem. Trotzdem gibt es ja, wenn man so von Mentalität spricht, so eine Tendenz, das sind so zwischenmenschliche Dinge, auf die man sich in bestimmten Regionen einfach irgendwie verständigt hat. Also Dinge, die in einer Gesellschaft häufiger vorkommen als in anderen, sagen wir es mal so. Und da gibt es, glaube ich, schon große Unterschiede zwischen Norden und Süden. Was ich am Süden absolut liebe und ich feiere die Menschen dafür, ist diese offene Art, mit der man auf andere Menschen zugeht. Ich habe das Gefühl, man geht im Süden viel häufiger davon aus, dass jemand anderes, den man noch gar nicht kennt, cool ist, dass das ein netter Mensch ist und man hat Lust, mit dieser Person Smalltalk zu halten. Also ich erinnere mich, ich war ist schon ein paar Jahre her, habe ich eine Freundin in Mailand besucht und sie musste tagsüber arbeiten und ich hatte viel Zeit, irgendwie auch alleine Zeit in der Stadt zu verbringen. Und wenn ich das gewollt hätte, ich hätte an jeder Ecke irgendeinen Smalltalk halten können. Von der Verkäuferin beim Bäcker, die irgendwie noch ein, zwei nette Sätze für dich hat, bis zum Taxifahrer. Also klar, ich glaube, als junge Frau wird man auch manchmal blöd angequatscht. Und das sind unangenehme Situationen, aber das kann man ja schon irgendwie differenzieren. Und ich habe einen Großteil der Situationen eben als sehr nett empfunden. Und hätte ich Italienisch gesprochen, wären da bestimmt auch großartige Gespräche raus entstanden. Auf Englisch war es dann ein bisschen holperiger, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich finde das irgendwie so toll und ich wäre auch gerne mehr so im Alltag in Deutschland. Eine zweite Sache, die mir jetzt vor allem in Italien schon häufiger aufgefallen ist, wenn man so durch die kleineren Städte oder auch Dörfer läuft oder fährt, sieht man total häufig, dass da Bänke vor den Wohnhäusern stehen und zu einer gewissen Uhrzeit, meistens so, wenn der Abend anbricht, dann sind diese Bänke auch wirklich gut gefüllt. Also ich weiß jetzt nicht, wer da sitzt, aber ich gehe mal davon aus, dass man sich dann irgendwie mit Freunden, Familienmitgliedern erstmal so über den Tag austauscht. Und gerade wenn man zu Fuß unterwegs ist und noch so ein bisschen die Atmosphäre einsaugt, dann hört man überall so ein bisschen ja die Geräuschkulisse, das Geschnattere, die Leute erzählen sich was. Das finde ich irgendwie richtig schön. Das war der Süden. Jetzt gucken wir aber mal in den Norden. Und die Skandinavier und Skandinavierinnen haben ja eher so ein bisschen den Ruf, etwas kühler zu sein. Zumindest im ersten Moment. Und ich habe eine liebe Freundin, Rahel, die hat 2 Jahre lang als Studentin in Schweden gelebt. Ein Jahr in Stockholm und ein weiteres Jahr in Gävle. Das liegt nochmal so 2 Fahrtstunden nördlicher als Stockholm. Und ich habe Rahel jetzt einfach mal gefragt, wie sie so das Zwischenmenschliche erlebt hat und an welchen Stellen sie vielleicht auch Mentalitätsunterschiede feststellen konnte.
Ja, also als ich da gelebt habe, habe ich ziemlich schnell wahrgenommen, dass die Schweden, auch wenn sie erstmal natürlich ähnlich wirken wie wir Deutschen, doch ganz anders ticken. Und das zeigt sich vor allem darin, dass sie sehr viel distanzierter, kühler sind. Also etwas, was man ja innerhalb Deutschlands auch schon merkt, so je weiter im Norden, desto kühler werden die Menschen. Das scheint sich dann weiter Richtung Skandinavien noch zu verstärken. Und in Schweden ist es nämlich so, also mir ist sehr schnell aufgefallen, dass die Menschen sich nicht grüßen. Also wenn ich zum Beispiel im Supermarkt jemanden getroffen habe, den ich aus der Uni kannte, dann hat derjenige einfach gar nicht Hallo gesagt. Oder selbst auf dem Hausflur in einem Mehrfamilienhaus oder wenn man dann im Fahrstuhl in seinem Wohnhaus zusammengefahren ist, da steigt man ein, ohne Hallo zu sagen. Und das fand ich am Anfang total befremdlich und dachte auch, das hat was mit mir zu tun. Irgendwie bin ich so unscheinbar oder erinnern sich die Leute nicht an mich oder so. Bis mir irgendwann von Schweden bestätigt wurde, nee, so ticken wir einfach. Und irgendwie ist das auch eine Form der schwedischen Höflichkeit, sich immer ganz doll zurückzuhalten und eben auch nicht mal mehr in der Form miteinander zu interagieren, kein Smalltalk zu machen und so.
Was ich dann noch so spannend fand, Rahel hat mir dann noch erzählt, dass man in Schweden durchaus aber auch kritisch auf die eigene Art und Weise blickt, wie man mit anderen Menschen umgeht und dass das mittlerweile hinterfragt wird, ob das denn wirklich so bleiben sollte auf Dauer.
Ja, das ist tatsächlich ein richtiges Problem auch in Schweden. Also es wird zumindest hier und da immer mal diskutiert, so in Zeitungsartikeln und so, ob die Schweden da nicht sich in ihrer Mentalität etwas verändern und etwas öffnen müssten, weil natürlich die Gesellschaft immer älter wird und überhaupt wir auch immer mehr vereinzelnen. Also das ist ja in Deutschland das Gleiche, dass immer mehr Menschen alleine leben und so. Da ist das natürlich schrecklich, wenn so jeglicher sozialer Kontakt fehlt und man nicht mal mehr so ein kurzes Plaudern mit der Kassiererin oder mit dem Nachbarn oder wie auch immer irgendwie mal einschiebt. Das vereinsamt ja auch oder es lässt einen vereinsamen. Deswegen ist das tatsächlich ein Thema.
Wir haben dann noch ein bisschen weiter gesprochen und einen Punkt, da muss ich fast ein bisschen drüber schmunzeln. Ich bin ehrlich gesagt immer so davon ausgegangen, so im europäischen Vergleich haben wir Deutschen so ein bisschen dieses überkorrekte Image, ne? Wir sind pünktlich, wir leisten sehr gute Arbeit und. Aber im Vergleich zu den Schweden, wie ich das jetzt so bei Rahel rausgehört habe, sind wir Deutschen ja fast ein bisschen rebellisch.
Die Schweden sind allgemein sehr, sehr korrekt. Also die halten sich gerne an Regeln, halten sich dabei zurück. Also um quasi nicht aufzufallen, hält man sich gerne an alle Vorgaben, an alle Regeln. Also zum Beispiel werden überall Schlangen gebildet. Also selbst wenn man, ist mir zumindest häufig aufgefallen, selbst an der Bushaltestelle steht man nicht einfach an der Stelle, wo man irgendwie gerade warten will, sondern man bildet eine Schlange. Und wenn der Bus kommt, ist dann die Schlange schön fertig gebildet und einer nach dem anderen steigt ein. Und genauso zum Beispiel in irgendwelchen Behörden oder in Banken oder so, da zieht man immer so eine Nummer, wie bei uns früher irgendwie an der Fleischertheke oder ich glaube, das gibt es noch bis heute. Und also dieses Nummernziehen ist auch so ein großes Ding. Und ich habe mir das ehrlich gesagt manchmal auch ein bisschen zum Vorteil gemacht, weil ich irgendwann wusste, die Schweden ticken so und die Schweden ticken auch so, dass sie niemals meckern würden, wenn jemand sich da irgendwie nicht dran hält. Deswegen habe ich das ab und zu mal ausgenutzt und bin an so einer Schlange auch mal vorbei, habe mich etwas so vorgedrängelt, weil ich wusste genau, es wird niemand sagen, Entschuldigung, hier bitte mal hinten anstellen, was ja in Deutschland auf jeden Fall passieren würde. Also ich schätze, in den Leuten schlummert dann schon ein bisschen Wut, aber sie würden das niemals nach außen tragen. Das verbietet die Höflichkeit.
So, und jetzt kommt die große Kehrtwende. Die Skandinavier und Skandinavierinnen können nämlich auch ganz anders. Die haben nämlich auch einen großen Sinn fürs Gemütliche, für die dunkle Jahreszeit, sich da nett zu machen. Ja, sehr liebevoll mit den engsten Menschen umzugehen. Und auch darüber habe ich mit Rahel gesprochen.
Das ist ganz interessant tatsächlich, weil das in einem riesen Kontrast steht zu dieser Hygge-Kultur. Also Hygge kommt ja eigentlich so aus dem Dänischen, wird aber in Schweden oder in allen skandinavischen Ländern, glaube ich, auch so gelebt, dass man versucht, es sich immer möglichst gemütlich zu machen. Gerade in den dunklen Wintermonaten ist man viel drinnen und macht es irgendwie, sorgt für eine gemütliche Stimmung. Und genau, dazu passt eigentlich dieses Unterkühlte gar nicht so. Also da genau sind sie auf der einen Seite nach außen hin und mit fremden Menschen oder nicht ganz so engen Menschen sehr unterkühlt und nach innen, so mit Familie, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, da wird den ganzen Tag Fika gemacht. Fika ist ja das Wort für so Kaffeepause. Das macht man gerne auch mehrmals am Tag und dann gibt es schön auch ein Stück Kuchen oder ein Kanelbüller, also so eine Zimtschnecke und dann macht man sich ganz gemütlich oder man trifft sich freitags zum Beispiel zum Taco-Fredag, also zu einem Taco-Essen mit Freunden, das ist so ein Ding, oder man macht rund um Weihnachten immer Jule Boots, also so, das sind so Weihnachts, also übersetzt heißt das Weihnachtsbuffet quasi, was ja auch da, also so ein Buffet mit tollem Essen, viel Auswahl ist ja auch darauf ausgelegt, dass man das nicht gerade zu zweit isst, sondern eher in einer großen Gruppe. Also von daher, es gibt irgendwie eine ganz große Gemütlichkeit auf der einen Seite und ganz viel Kühle oder Unterkühltheit auf der anderen Seite. Also ich glaube, der Schlüssel ist, man muss bei den Menschen durchdringen, erstmal um Teil ihres Freundeskreises zu werden. Und dann hat man es richtig schön in Schweden.
Unglaublich spannend, dieses ganze Thema Kultur. Ich habe mir gerade so vorgestellt, wenn man sich hier in einem Mehrfamilienhaus in Deutschland auf dem Hausflur nicht grüßen würde, dann wäre aber was los, sage ich euch. Ja, und da ist es einfach eine Form von Höflichkeit. Also spannend auch, wie man so Situationen so anders interpretieren kann irgendwie. Ja, eine Sache, zwischen der sich Nord- und Südeuropa auf jeden Fall extrem unterscheidet, ist die Bevölkerungsdichte. Ich habe mir hier gerade mal Zahlen vom Statistischen Bundesamt aufgemacht. Und Italien hat zum Beispiel einen Wert von 198, also 198 Menschen leben auf einem Quadratkilometer. Ja, in Norwegen sind es 15. Das ist schon ein Unterschied, ne? Finnland hat 18, Schweden hat 26, sind ein paar mehr, aber schon wenig, ne? Spanien hat im Vergleich 95. Also da kann man sich schon vorstellen, im Norden ist es wesentlich dünner besiedelt und dementsprechend natürlich auch sehr viel naturbelassener. Weniger Menschen gleich mehr Natur. Und ich erinnere mich noch an unseren Roadtrip durch Schweden. Wir sind wirklich stundenlang nur durch Wald gefahren. Wald, Wald, Wald. Und auch so der Landeanflug auf Finnland, da muss man manchmal richtig suchen, dass man da irgendeine Infrastruktur von oben erkennen kann. Also gerade der Norden ist extrem dünn besiedelt. Und was diese Naturbelassenheit im Norden, finde ich, immer ganz gut verdeutlicht, ist, es gibt den Sarek-Nationalpark. Der liegt in Schweden und wird umgangssprachlich auch gerne als die letzte Wildnis Europas bezeichnet. also ich habe jetzt ehrlich gesagt schon mehrfach gelesen, dass das wohl so auch nicht stimmt. Das ist nicht die letzte Wildnis Europas. Aber es ist eben ein großer Bereich, der sehr schwer zugänglich ist, weil es eben keine markierten Wege gibt. Man darf da wandern, aber dann musst du das halt echt mit Kompass, Karte, GPS machen. Du hast dann dein Zelt dabei, also da gibt es jetzt auch keine Unterkünfte oder so. Und das zeigt, finde ich, so ganz gut, dass es im Norden doch etwas rougher zugeht. Ich wollte auf jeden Fall zu Norwegen, Schweden und Finnland auch nochmal jeweils eine einzelne Folge machen. Deswegen gehe ich auf die Aktivitäten jetzt gar nicht mehr so im Detail ein. Aber ich kann ja mal so aufzählen, was man typischerweise als Tourist oder Touristin in den nordischen Ländern so macht. Also ich habe mir hier eine kleine Liste gemacht. In Norwegen, in den Fjorden kann man Whale-Watching machen, das wird da angeboten. Ich habe es auch schon mal gemacht und habe mehrere Orcas gesehen, das war sehr beeindruckend. In Schweden und Finnland werden Hundeschlittenfahrten angeboten, in Norwegen glaube ich auch, da habe ich es nur noch nie gesehen. Da muss ich sagen, bin ich mir nach wie vor noch nicht so ganz einig, ob ich das gut finde oder nicht. Also ich habe mir immer wieder sagen lassen, dass den Hunden das wohl viel Spaß macht, auch richtig zu arbeiten und da Gewicht hinter sich herzuziehen, aber ich weiß nicht, irgendwie fühle ich es nicht so, aber ich glaube, viele sehen das auch anders. Man kann ganz tolle Schneeschuhwanderungen machen, weil du ja teilweise wirklich meterhohen Tiefschnee hast. Skilanglauf, Tori und Laura haben es eben schon angesprochen, ist ein großes Ding in Skandinavien, ist fast so ein bisschen die Volkssportart. Also das ganze Loipensystem ist extrem gut ausgebaut, wird toll gepflegt. Loipen, das sind ja diese Rinnen, in denen die Langlaufskier dann gleiten. Ja, Saunieren mit anschließendem Eislochbaden ist ein großes Ding, habe ich auch schon gemacht. Das ist das beste Gefühl auf der ganzen Welt, in so ein eiskaltes Gewässer zu steigen im Winter. Gut, da sprechen wir einfach an anderer Stelle nochmal drüber. Für heute ist erstmal Schluss. Ja, und ich hoffe, ihr konntet euch aus dieser Folge genau die Infos ziehen, die euch vielleicht noch gefehlt haben, um die nächste Reiseentscheidung zu treffen. Es sollte natürlich überhaupt kein Entweder-Oder sein. Also wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, könnte ich auch nicht. Aber manchmal hat man ja irgendwie bestimmte Bedürfnisse, die man in einem Urlaub stillen möchte. Und dann ist es natürlich nicht schlecht zu wissen, was einen wo erwartet. Ich sage ein riesengroßes Dankeschön an Rahel, an Tori, an Laura. Ihr habt wirklich so einen Mehrwert für diese Folge gebracht. Also mega. Vielen, vielen, vielen Dank. Auch an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und wir hören uns wieder irgendwann nächste Woche. Ich habe ja keinen Tag mehr. So bringt es die Erleichterung schlechthin, keinen festen Veröffentlichungstag mehr zu haben. Und ja, wenn ihr Lust habt, mir noch einen kleinen bzw. für mich sehr großen Gefallen zu tun, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Das könnt ihr in der App machen, in der ihr gerade hört. Und wenn ihr keine Lust dazu habt, auch nicht schlimm. Also, ich sage jetzt Tschüss und bis irgendwann nächste Woche.